Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.
Ja, herzlich willkommen zum Junge Wirtschaft Podcast, heute hier aus Radstadt. Wir sind bei der Firma Has2Be. Es freut mich sehr, hier mir gegenüber sitzend den Michael Engel zu haben, seines Zeichens CTO von der Firma Has2Be. Was Has2Be macht und wofür dieser Hidden Champion hier im Baumgau quasi auch steht, das wird uns gleich der Michael Engel persönlich erzählen. Aber erstmal herzlich willkommen, Michael.
Ja, schönen guten Morgen, hallo.
Lieber Michael, wir sitzen hier noch im alten Büro. Du hast vorher gerade gesagt, nur einen Steinwurf entfernt wird das neue Büro nächste Woche eröffnet. Das heißt, ich werde es umsiedeln. Das hat sehr rasant gewachsen in den letzten Jahren. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was macht Has2Be und wofür steht es hier? Und wofür steht auch dieses rasante Wachstum, das was die letzten Jahre vor allem passiert ist?
Ja, sehr gerne. Also Firma Has2Be ist ein Software-as-a-Service-Anbieter. Unser Kernprodukt heißt Be Energized, ist eine Online-Plattform, die es eben unseren Kunden ermöglicht, E-Mobilitätsprodukte auf den Markt zu bringen. Wir decken die gesamte Spanne ab, eben vom Ladeinfrastrukturbetreiber, den sogenannten CPO, bis hin zu den Mobilitäts-Service-Provider, sogenannte MSPs, können über unsere Plattform ihre Produkte gestalten, konfigurieren, Tarife hinterlegen, Abrechnungen durchführen. Rund um das ganze Softwareprodukt haben wir eine ganze Palette an Services mittlerweile aufgebaut, sei es von der 24/7 Remote-Entstörung, Betriebsführung der Ladeinfrastruktur über First-Level-Hotline, die eben den E-Driver direkt an der Ladestation hilft, wenn es Probleme gibt, bis hin zu Vertragsaggregationsservices wie unser Service Be Energized Community, als auch EMSB Operations, das eben bei der Vermarktung der Ladestationen zum einen den CPO hilft, als auch an MSB einen Zugang zu über 200.000 Ladepunkten in ganz Europa.
Das ist schon relativ viel Informationen in kurzer Zeit. Ich muss sagen, ich habe bei vielen Sachen nur Bahnhof verstanden. Ich schätze, das wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähnlich gehen, aber das ist kein Problem, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dass wir das alles aufklären. Ich glaube, wenn man einen Schritt zurück macht, man muss ja grundsätzlich einmal davon ausgehen bzw. auch erklären, ihr macht hauptsächlich diese Serviceleistungen bzw. die Softwareleistungen bei den Ladepunkten. Das heißt, das klassische Auto ist ja per se in der Zukunft auch nicht mehr so allgegenwärtig. Elektromobilität wird immer mehr. Und da ist es ja auch ratsam, dass ich entweder zu Hause meine Ladestationen habe oder in der Firma, damit ich immer voll losfahre. Oder? So ist ja das de facto, wäre es clever, sagen wir so. Mhm. Aber wenn ich aber weitere Strecken fahre, man weiß ja auch, dass, ohne jetzt ein Name-Dropping zu betreiben, ein Tesla oder ein e-tron etc. auch nur seine 300, 400, 500 Kilometer macht, komme ich zwangsläufig irgendwo in den Genuss, auf der Autobahn stehen bleiben zu müssen und dann entsprechend zu laden. Und da ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Ladepunkt von euch mitbetreut wird. Ist das richtig?
Ja, genau so ist es. Also wenn man zum Beispiel das Schnellladenetz von Ionity hernimmt, das sind mittlerweile über 1000 Ladepunkte in ganz Europa. Das wird von uns im Hintergrund über unsere Software betrieben. Also sprich, wenn man jetzt auf der Autobahn in Golling stehen bleibt, dort zu einer Ionity-Ladepark fährt, dann erhaltet man dort seine RFID-Karte hin oder über die App. Und im Hintergrund wird dann die Autorisierung als auch die Abrechnung von Has2Be abgewickelt.
Okay. Jetzt haben wir viel über Has2Be gesprochen. Jetzt würde es uns natürlich interessieren, wer ist der Engel Michael? Wir haben vorher schon gesprochen, ich weiß, du bist der gebürtige Wagreiner, daher kennen wir ja auch uns, haben uns zwar einige Jahre immer gesehen und jetzt wieder, also wie der Zufall oft so spielt. Was mich interessieren würde, wie bist du da reingerutscht? Bevor wir jetzt die Aufzeichnung gestartet haben, hast du uns auch schon erzählt, du warst im Startup-Bereich bereits tätig, warst da involviert. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz abreißen, wie so dein Werdegang war, dass man in so eine führende Rolle auch kommt.
Mhm. Also ich habe 2006 begonnen, Informationstechnik an der FH Salzburg zu studieren. Habe dann 2010 abgeschlossen und meine erste Station war dann bei Sony DADC in der Kopierschutzentwicklung. Bin da sehr viel internationaler herumgekommen, war viel in den USA, um eben Kopierschutz vor Ort im Kunden zu implementieren und war da in der Rolle von Lead Software Engineer. Bin dann nach 3 Jahren eben zum Schluss gekommen, dass ich mich nicht so tief spezialisieren will, sondern ein bisschen wieder in die Breite gehen will. Bin dann ein halbes Jahr beim Liebherr gewesen in der Telematik-Entwicklung, also Embedded Software, also eigentlich von Windows Software auf Embedded Software, einen kompletten Schwenk gemacht. Liebherr war aber eben, wie gesagt, nur 6 Monate und bin dann in ein Startup gekommen aus eines der Gründungsmitglieder und habe da bei der Firma Ognius in Waldsitzenheim auf der grünen Wiese Intercom-System für den maritimen Bereich entwickeln begonnen. War da 3 Jahre als Senior-Software-Entwickler tätig, habe dann die technische Leitung übernommen, also sprich die ganze Hardware-Entwicklung, Software-Entwicklung, Qualitätssicherung. Und nach, ich glaube, 5 Jahren waren es circa, sind wir dann von einem holländischen Konzern übernommen worden, von der DKH Group Holding. Und mit dieser Übernahme bin ich dann in die Geschäftsführung aufgestiegen und war dann ein Jahr lang Geschäftsführer und habe mich vor allem um die Vertriebsentwicklung und Markterschließung in der Dachregion und Italien gekümmert. Und nach rund einem Jahr bin ich aber dann strategisch nicht mehr ganz mitgekommen mit der Ausrichtung, der neuen Ausrichtung, und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich eine neue Herausforderung suche und habe mich eigentlich initiativ beworben bei Has2B. Bin initial als Abteilungsleiter für den Supportbereich eingestellt worden. Das war ja dann knappe 3 Monate lang und danach bin ich dann zum technischen Leiter aufgestiegen und verantworte mittlerweile eben die Softwareentwicklung, die Infrastrukturentwicklung, Projektmanagement als auch die interne IT.
Wow, also definitiv ein sehr spannender Aufstieg und da will ich gleich ein paar Follow-up-Fragen stellen, weil das interessiert mich brennend, wie du den Unterschied gesehen hast vom Startup-Tum zu dem, was ihr jetzt macht. Aber bevor habe ich noch eine Frage zu Has2B, in Zahlen und Fakten, kannst du uns sagen, circa wie viele Mitarbeiter das ihr seid mittlerweile, wie schnell ihr auch wächst, was ihr in den nächsten Jahren auch vorhabt?
Mhm. Also aktuell sind wir ein bisschen mehr als 100 Mitarbeiter auf 3 Standorten. Also in Radstadt ist unser Headquarter. In München ist eine Vertriebsniederlassung, wo wir vor allem unsere Großkunden betreuen. Und in Wien haben wir unser Partnermanagement sitzen, ist auch ein Vertriebsteam, das sich eben um den Reselling-Bereich kümmert und unsere Verträge aushandelt. Wir suchen aktuell 15 neue Mitarbeiter in der Softwareentwicklung, rundherum noch ein paar andere. Also so um die 20 bis 25 Leute wollen wir dieses Jahr noch aufbauen, so was finden. Beziehen eben nächste Woche unser neues Office, da haben wir dann über 2000 Quadratmeter für uns zur Verfügung und noch einigen Platz zum Wachsen. Sind aber gedanklich schon so weit, dass wir uns vielleicht nur ein zweites Gebäude gönnen wollen und das dann auch noch mit Mitarbeitern befüllen. Der Markt entwickelt sich sehr rasant und ist eigentlich immer nur am Anfang. Sehr spannende Zeit für uns. Ja.
Unglaublich. Also man sieht da schon ein bisschen diese Aufbruchsstimmung. Was mich interessiert, Radstadt, da ist das Headquarter, man weiß es, auch der Gründer ist von da, beziehungsweise hier ist auch das Unternehmen entstanden und gewachsen. Wie schwer ist es tatsächlich? Du sprichst von zig Developern, die man noch herbringen will. Es sind über 100 Mitarbeiter. Wie schwer ist es tatsächlich, Leute nach Radstadt zu bekommen? Ist jetzt auch nicht die Weltmetropole, wenn man es im IT-Bereich mit dem Silicon Valley vergleicht oder mit New York?
Mhm. Also es ist nicht unbedingt einfach, aber es ist halt auch in Silicon Valley oder in New York auch nicht einfach, gute, qualifizierte Leute zu bekommen. Wir haben gerade im letzten Jahr massiv in die Employer Brand investiert und versucht, eine Arbeitgebermarke zu generieren, und das trägt mittlerweile Früchte. Also wir haben durchaus eine sehr gute Bewerberlage, sind aber auch durchaus sehr wählerisch bei der Auswahl unserer Mitarbeiter, weil wir vor allem neben der Qualifikation auch auf den Social Fit sehr viel achten. Also die Personen, die was bei uns anfangen, müssen einfach auch ins Team passen und den Spirit vertreten, weil das Fachliche, so blöd klingt, kommt dann eigentlich eher von selbst. Also das kann man alles lernen, aber das Soziale muss man einfach mitbringen.
Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid 100 Mitarbeiter, da kann man relativ schön ein Ratio aufstellen. Wie viele sind da noch Österreicher oder Locals und wie viele sind schon nicht mehr von da?
Also ich sage mal, die Kerngruppe sind ganz viele Österreicher und auch Deutsche. Mittlerweile ist es aber so, dass vor allem in der Entwicklung wir sehr, sehr international schon aufgestellt sind. Also ich glaube, die letzten 3, 4 Mitarbeiter sind alle nicht aus dem deutschsprachigen Raum, seien es aus Syrien oder aus Indien oder auch aus Holland zum Beispiel. Interessant ist, dass die dann alle samt zu uns herziehen. Also mittlerweile haben wir doch einige, die wirklich den Weg nach Radstadt gefunden haben und sich da auch niederlassen und jetzt bei uns da arbeiten.
Mhm. Was wir im Podcast immer wieder fragen, die unsere Speaker bzw. unsere Gäste, was den Wirtschaftsstandort Salzburg ausmacht, und dafür jetzt ein bisschen so die Brücke geschlagen. Du hast gerade gesagt, viele ziehen her, viele schätzen wahrscheinlich auch den Tourismus im Winter, die Skifahren, die Natur, die Lebensqualität, die Sicherheit etc. Wie seht ihr das, Wirtschaftsstandort Salzburg per se. Ihr habt eure zweite Niederlassung in München und eine in Wien. Wie wichtig war es euch, auch hier in Radstadt zu bleiben und nicht wegzugehen?
Also das ist für uns eigentlich essentiell. Also wir bauen nicht umsonst gerade ein neues Office-Gebäude hier. Also das ist definitiv das Commitment, hier den Headquarter zu lassen und auch hier die Entwicklung und die Kernabteilungen aufzubauen. Und die Vertriebsniederlassungen sind halt einfach in München, sind wir halt einfach näher beim Kunden. Dementsprechend ist das strategisch schon sehr sinnvoll, aber es ist und bleibt das Headquarter hier, wo es ist. Und der Wirtschaftsstandort Salzburg ist meines Erachtens ein sehr guter. Vor allem auch die IT-Ausbildungen, was wir im Land haben. Wie gesagt, ich habe selbst die FH in Salzburg gemacht, kenne auch die Uni recht gut. Und es kommen da hervorragende Absolventen heraus. Es sind nur leider zu wenig.
Genau. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen das Manko einfach an Salzburg an sich. Also ihr braucht natürlich auch viele Developer und da muss man schauen, dass man wahrscheinlich am Ball bleibt. Was mich jetzt interessiert, ist eben die persönliche Note und die persönliche Komponente. Du hast einige Jahre in einem Startup mitgemacht, du hast wahrscheinlich auch da viel erlebt, bist jetzt in einer anderen Funktion, wo du mehrere Teams verwaltest, das hast du schon gesprochen. Wie würdest du den Unterschied vielleicht jetzt sehen, wie es bei dir damals war, ein Startup und jetzt seid ihr eigentlich schon von Startup in Richtung Scale-Up mit Has2Be. Was waren für euch oder für dich persönlich die größten Herausforderungen damals, als du gegründet hast oder in dem Gründerteam mit dabei warst?
Also da war es eigentlich, es klingt aber so wahnsinnig toll, auf der grünen Wiese was zu starten. Wenn man es dann aber gemacht hat, kommt man eigentlich dann recht schnell drauf, dass man halt dann selbst für die Fehler auch verantwortlich zeichnet, die was halt dann irgendwie im Grundsystem drinnen sind und man muss sich schon sehr stark damit beschäftigen, zukunftsträchtige Lösungen zu implementieren, um nicht schnell wieder Legacy-Systeme zu haben. Also das war eigentlich so die größte Herausforderung in der Gründungszeit. Da waren wir auch ein kleines Team, da waren wir 5 bis 7 Leute. Spricht man schnell ab, braucht man wenig Prozesse, wenige Formalismen. Und mittlerweile sind wir halt ganz stark, also jetzt da bei der Firma Has2Be, in den, ich sag mal, Wachstumsschmerzen angekommen. Nicht? Also ein Team mit 5 Leuten führt man recht gut, da braucht man jetzt, wenn das Team gut zusammenpasst, dann kriegt man einiges weiter. Und je größer das man wird, desto mehr Teams das man hat, desto mehr muss man halt dann auch auf Prozesse achten und Prozesse schaffen, um eben effizient zu bleiben. Und den Spagat zu schaffen, trotzdem die lockere, ich sag mal, Startup-Atmosphäre weiterhin gewährleisten zu können. Also ein bisschen so eine Gratwanderung gelingt uns aber, glaube ich, recht gut. Also es ist, obwohl wir jetzt mittlerweile 100 Mitarbeiter schon haben, haben wir ein extrem gutes Betriebsklima und das kennt sich eigentlich noch immer jeder. Und das wollen wir, solange es irgendwie möglich ist, beibehalten und ich sage mal, die Fülle der Prozesse so gering wie möglich halten und nur da, wo es wirklich notwendig ist, dann auch welche implementieren.
Mhm. Du hast ein paar ganz interessante Sachen angesprochen und einer davon war für mich das, ein kleines Team ist noch einfacher zu führen mit 5 und sobald es größer wird, wird es dann schwieriger, man muss Prozesse einführen. Was hat Has2Be da vor allem auch vielleicht im Bereich Employer Branding konkret gemacht oder was zeichnet euch da aus? Habt ihr irgendwie eine Meetingstruktur, die ihr eingeführt habt oder du kommst jetzt aus dem technischen Bereich, wie stehst du interkulturell vielleicht mit deinen ganzen Developer in Beziehung, weil ihr kennt ja nicht immer Deutsch reden oder Englisch ist wahrscheinlich auch die Business-Sprache. Mhm. Wie kann man da ja, auf der kulturellen Ebene vielleicht auch immer wieder ein guter Leader sein oder halt das Team gut führen?
Also was wir immer schauen, dass wir zumindest 2-mal im Jahr ein sogenanntes All-Company-Meeting machen, wo wir wirklich die gesamte Firma zusammenholen, also alle Standorte kommen dann nach Radstadt, dass man sie trifft, dass man in den Austausch neben dem täglichen Tun auch kommt. Wir haben zu Jahresbeginn jetzt immer eine Kick-Off-Veranstaltung, unsere sogenannte Be Involved, wo wir wirklich mit sagen wir, Klassenparty das Jahr beginnen und einläuten und uns gegenseitig einfach mal einschwören auf die Ziele. Wir haben regelmäßiger Beer in Innovations, wo wir uns am Abend zusammensetzen und ich sage mal Bier trinken und über innovative Ideen nachdenken und uns austauschen. Und generell kommt der Spaß halt auch nicht zu kurz bei uns. Also Feierabendbier gehört schon öfters mal dazu, dass man sich halt einfach neben der Arbeit und neben den, sagen wir, oft sehr druckvollen natürlich Gegebenheiten, durch das, dass der Markt enorm wächst, Ressourcenknappheit besteht, ist jetzt natürlich nicht wenig zu tun. Und da muss man aber immer wieder darauf achten, dass man halt auch wieder mal Entschleunigung drinnen hat und sich halt einfach mal beim Bier über was anderes unterhalten kann.
Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man vor allem die Mitarbeiter ein bisschen einen Ausgleich gibt, was glaube ich interessant wäre zu wissen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das Feld, in dem ihr unterwegs seid. Das ist ja de facto ein technisches Feld, beziehungsweise wie du gesagt hast, das ist ihr seid ein Service Provider, ihr seid ein Softwareanbieter. Ich stelle mir das jetzt so vor, durch das, dass ihr in Europa die Nummer 1 seid, an der Spitze von einer Pyramide wird es immer recht dünn und dann habe ich nicht viel mit Competition mit dem, was ich mir vergleichen kann. Wie könnt ihr euch dann trotzdem pushen? Schaut ihr nach Amerika oder wo sind denn die Weltmarktführer oder wie könnt ihr wirklich auch sagen, die machen das so, da schauen wir, dass wir weitergehen, weil im Silicon Valley ist easy, da gehe ich über die Straßen drüber und dann ist wahrscheinlich schon der Mitbewerber da. In Radstadt stelle ich mir das ein bisschen schwerer vor.
Wir sind ganz stark kundenfokussiert. Also wir hören unseren Kunden sehr stark zu, probieren immer herauszufinden, in welche Richtung das die treiben und darauf aufbauend machen wir dann unsere Produktentwicklung. Also wir probieren nicht jetzt irgendwie groß was selbst zu erfinden, vorauszuentwickeln, was dann im Endeffekt keiner braucht und ganz viel Ressourcen frisst, sondern wir verfolgen eigentlich immer den MVP-Gedanken, schnell mal wenig zu haben, aber was Essentielles vor Kunde zu probieren und wenn es nicht funktioniert, stampfen wir es wieder ein und machen die nächste Lösung, um eben, ich sage mal, sehr ressourcenschonend, aber sehr kundenfokussiert neue Produkte in den Markt zu bringen.
Und wo sitzen die Großteil von euren Kunden?
Quer verstreut in Europa. Also wir haben eben Ionity war ja schon ein Name, wir haben auch einen sehr großen Ölkonzern mittlerweile bei uns, also British Petrol, wo wir gerade den Rollout in Deutschland für Aral gehabt haben und jetzt weitere Länder planen. Wir haben Lidl zum Beispiel als Kunden, haben aber viele nicht so bekannte bei uns Unternehmen aus UK, die auch recht groß sind. Zentraleuropa hättest du mal gesagt. Wird aber immer mehr über andere Kontinente jetzt auch verstreut. Also.
Wir sprechen viel über E-Mobilität, das ist sicherlich die Zukunft. In eurem Business, das was so jung noch ist und so in den Kinderschuhen steckt, aber so rasant wächst, wie siehst du persönlich auch von deiner eigenen Meinung das Thema E-Mobilität in der Zukunft? Wird es so sein, dass wir in 10 Jahren keinen einzigen Verbrenner mehr haben oder wie siehst du die Tendenz?
Also ich glaube, so schnell wird es nicht gehen. Also wenn wir in 10 Jahren die Hälfte der Autos umgestellt haben, dann glaube ich, haben wir schon wahnsinnig viel geschafft, wenn es denn überhaupt zu viel sein wird, weil eben die Autoproduzenten halt auch nachlegen müssen. Nicht? Also gerade in dem Jahr kommen schon viele Modelle raus, aber die müssen zum einen, glaube ich, auch reichweitenmäßig wahrscheinlich der eine oder andere Sprung noch machen, dass es wirklich für die breite Masse dann relevant wird. Und zum anderen muss der Preis wahrscheinlich noch ein bisschen runter. Das wird aber erst über kurz oder lang passieren. Und wer schon mal mit einem E-Auto gefahren ist, das macht einfach Spaß. Also die Beschleunigung ist ja unglaublich. Und Reichweitenangst und so weiter wird man, wenn man dann das mal gemacht hat und die Ladeinfrastruktur dementsprechend aufgebaut wird. Und das wird sie, das spüren wir täglich an unseren Zahlen, wie rasant das nach oben geht, wie viele Transaktionen da drinnen sind. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich dann so durchsetzt, dass es keine Verbrenner oder weniger Verbrenner gibt.
Nein, muss ich definitiv der KI oder zustimmen. Dem ganzen Thema, was du gerade angesprochen hast, ich selbst fahre seit einem halben Jahr jetzt ein Elektroauto und hätte noch nie das Problem gehabt, dass ich keine Ladestation finde. Ich glaube eher, was die Challenge da noch ist, ist einfach, dass die Akkus länger halten müssen, dass man weitere Reichweiten kommen. Dass einfach, ich glaube, dass das Fahrerlebnis besser ist. Aber grundsätzlich an einer Infrastruktur, glaube ich, im ersten Schritt wird es jetzt einmal nicht mangeln. Und dank euch natürlich ist auch die Software entsprechend so mit dabei. Zum Thema Leadership nochmal. Ich habe es auch gesehen auf eurer Website. Ihr seid jetzt über 100 Mitarbeiter. Ich habe einen CEO, der auch gegründet hat entsprechend, und dann habt ihr darunter ein relativ verbreitetes Leadership-Team, also es habt ihr einen CMO, glaube ich, dann ist der CTO, also es habt ihr mehrere Leute, die einfach ihre Fachbereiche verwalten. Wie stimmt es euch ihr ab in dieser Führungsspitze? Wie läuft das bei euch? Hat da jeder so sein eigenes Silo, in dem er arbeitet, oder gibt es auch hier entsprechende Board-Meetings etc.?
Genau, also zum einen zeichnet da jeder meiner Kollegen im C-Level für einen gewissen Bereich bei uns verantwortlich, für gewisse Abteilungen, in der hat er sehr weitreichende Freiheiten. Wir haben zwar wöchentlich unser Management-Board, wo wir zum einen strategische Abstimmungen machen oder eben weitreichendere Entscheidungen treffen, die über die jeweiligen Grenzen des C-Level-Mitarbeiters hinausgehen.
Wie siehst denn du in den nächsten 5-10 Jahren das ganze Thema Mobile-Apps, E-Ladepunkte, ich selbst sehe es bei meinem Auto, ich habe die App drauf, ich kann jederzeit schauen, wie stark das Auto geladen ist, ich kann mir meine Routenplanung schon machen, wie stark vernetzt wird das in der Zukunft noch sein, wird das noch mehr werden oder glaubst du, da ist man eigentlich jetzt schon auf dem Zenit?
Also das wird sicher nur mehr werden, also es wird so weit gehen, weiß nicht, ob der Plug-and-Charge ein Begriff ist, sind wir aktuell dabei und haben aus einer der ersten Unternehmen das auch erfolgreich im Feld getestet.
Vielleicht kannst du es kurz ausführen, was Plug and Charge heißt für unsere Zuhörer.
Es geht um das, dass das Auto mehr oder weniger die RFID-Karte wird. Also sprich, du steckst das Auto an, das Auto authentifiziert und lädt automatisch los, ohne dass ich aus der App oder eine Karte brauche. Also
ein voll integriertes Laden. De facto im Moment noch so ist, dass ich wie eine Telefonwertkarten habe und Anführungszeichen bildhaft gesprochen, die halte ich hin oder wie
Bankomatkarten. Oder ich bezahle mit Kreditkarten direkt an der Ladestation. Ich werde aber eben mein Ladevertrag im Auto konfigurieren können und dann über Automatismen Plug and Charge, also ich stecke ein und lade, das abwickeln können. Wird es dann demnächst Marktreife haben, einige Autos können schon, sind halt in der Klasse von Porsche Taycan aktuell, also ein bisschen Kostspiele Angelegenheit. Und da ist vor allem das Thema Sicherheit ganz wichtig, also gerade die gesicherte Übertragung und eben die Sicherstellung, dass das Auto auch wirklich berechtigt ist, ist da die große technische Herausforderung. Das ist aber mittlerweile eigentlich gelöst und wartet eigentlich nur mehr darauf, dass die BKWs das auch dementsprechend dann ins Feld tragen und natürlich müssen es die Ladestationen im Feld dann ein Stück weit unterstützen, aber unser Backend ist mittlerweile gerüstet und das wird die Zukunft werden, meines Erachtens. Mhm.
Das hast du jetzt vorher angesprochen. Einer eurer Kunden kommt aus dem Energiebereich, ein Ölmulti. Mhm. Wie senken die das Thema? Weil das ist ja de facto was, was denen auch den Rang abläuft von ihrem Umsatz. Also wenn die jetzt sagen, sie pushen an alle Aral oder BP, ist ja wurscht wo, oder Shell-Tankstellen, das Ladenetzwerk, wie kann das funktionieren, rein von der Ideologie her?
Ja, die sind alle miteinander, also es ist ja nicht nur BP, sondern es geht ja alle gleich, sind eigentlich gerade dabei, einen riesengroßen Shift zu vollführen. Eben Richtung E-Mobilität, also ein Stück weit weg vom Öl in neue Sphären. Und Aral zum Beispiel baut ja erst in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viel 10.000 Ladepunkte an bereits bestehenden Sites. Das ist ja eher ein großer Vorteil. Sie haben schon mitten in den Städten an zentralen Standorten sehr gute Locations und bauen da erst eine Ladeinfrastruktur dazu. Und vor allem eine schnellladende Infrastruktur, wo es halt dann, wenn es die dementsprechende Auto hast, das sehr schnell laden kann und die Ladesäule, die was sehr schnell laden kann, auch in 10 bis 15 Minuten durchaus der Auto entsprechend voll laden kannst, um wieder genug Reichweite zu haben.
Also, okay.
Die investieren da ganz, ganz stark und werden immer mehr eben zum Energieunternehmen und weniger zum Erdölunternehmen.
Okay, spannender Ansatz. Also da sehe ich jetzt definitiv einen Mehrwert. Jetzt, wo du das erklärst, Location, wie du sagst, und wahrscheinlich auch die ganzen Added-Value-Geschichten, dass man dann trotzdem in den Shop reingeht, was kauft
und so weiter. Ja, genau, weil 15 Minuten sind halt trotzdem 15 Minuten und dann will ich halt vielleicht in dem Bistro sitzen und einen Kaffee trinken, was ich halt an einem Parkplatz irgendwo in der Tiefgarage nicht so leicht machen kann. Mhm.
Also mir gegenüber Engel Michael, CTO von der Firma Has2B hier in Radstadt. Lieber Michael, nochmal zurückzukommen auf die Jungunternehmer. Wir haben brutal viele Leute bei uns im Bundesland Salzburg, die überlegen zu gründen, die vielleicht gerade gegründet haben. Wir sind gerade am Ende von der Pandemie hoffentlich und für viele war es nicht einfach. Viele sagen, ich mache das vielleicht nächstes Jahr. Was würdest du den Salzburger Jungunternehmern mit auf den Weg geben, wenn jetzt vielleicht wer diese zündende Idee hat und aber sich nicht traut? Oder was sind so deine Überlegungen oder deine Gedanken, die du gerne teilen würdest für die Jungunternehmer, die ja, jetzt vielleicht genau in dieser Sekunde auch diesen Podcast hören?
Also ich glaube, traut euch ist einfach die richtige Ansage. Also wenn die Idee gut ist und man an die Idee glaubt und die Leidenschaft entwickelt, dafür wirklich zu arbeiten, dann wird es in der Regel, hätte behauptet, der Erfolg. Und ich sage mal, Finanzierung zu finden ist mittlerweile auch in Europa gar nicht mehr so schwierig. Also es gibt genügend Netzwerke, es gibt Business Angels, die helfen und es gibt viel Venture Capital. Das, wenn eine Idee gut ist, kriegt man die initialen Runden zusammen, um das Produkt einmal ins Leben zu rufen. Und dann wird es sich eh entscheiden, ob es funktioniert oder nicht. Aber man muss nicht alles aus eigener Tasche bezahlen und auf eigenes Risiko machen. Mhm. Das hat sich zum Glück gewandelt.
Also du sagst auch, das Motto oder dein erster Tipp wäre einfach das zu machen. Also vielleicht in dem Fall auch, sich zu trauen, den Mut zu haben, den Spirit. Ihr habt es dann, oder du hast erwähnt, bei deinem Startup, wo du dann in die Geschäftsführung aufgestiegen bist, ihr habt es nach 5 Jahren das dann verkauft, den Exit gemacht. Wie ist es vielleicht auch dazu gekommen? War das oft einmal der Plan von Anfang an, dass man sagt, man geht in Richtung Exit oder in Richtung Verkauf? Oder ist das einfach passiert?
Da ist ehrlich gesagt einfach passiert. Aber man kann durchaus, wenn man es richtig anlegt, einen Exit planen. Man muss halt die, die einen Fokus auf die richtigen Dinge setzen. Also wenn man erst ein Startup gründen würde, ist was erst dann jetzt, sage ich mal, langfristig ausgesetzt ist und auf Nachhaltigkeit, muss man halt eher in die Richtung starke Skalierbarkeit und enormes Wachstum setzen. Und wenn man das plausibel machen kann, sitzt das Geld auch relativ locker.
Mhm. Vielleicht abschließen, weil wir kommen schon wieder fast zum Ende unserer halben Stunde. Noch ein paar Fragen. Und die erste, was mich interessiert, ihr macht jetzt diese 200.000 Ladepunkte. Kann man irgendwie vergleichen, wie groß ist denn das Tankstellennetzwerk in Europa? Oder was ist denn das Limit, was du glaubst an Ladepunkten, was relativ schnell erreicht werden soll? Reden wir von 1 Million, reden wir von 10 Millionen Ladepunkte. Was ist denn da realistisch in der nahen Zukunft?
Ja, es geht wahrscheinlich sehr stark in die hohen Millionen. Also es ist ja so, dass eben, wir sehen es ja, viele Supermarktketten bauen Ladeinfrastruktur bei ihnen an den Parkplätzen auf. Große Unternehmen rüsten ganze Parkhäuser um und haben allein für ihre Mitarbeiter, für ihre Flotten tausende Ladestationen mittlerweile schon aufgebaut und bauen noch viel mehr auf. In Deutschland gibt es ja Initiativen, da über Millionen, glaube ich, bis in oder Mitte des 2020er Jahrzehnts zu bringen. Es werden unglaublich viele Millionen Ladestationen sein, ganz sicher.
Und H2B ist da wahrscheinlich auch vorne mit dabei.
Ja, selbstverständlich.
Sehr gut. Michael, letzte abschließende Frage. Vielleicht, du hast ein bisschen schon gesprochen, was du jungen Unternehmern mit auf den Weg geben willst, dass sie nicht so sehr überlegen sollen und vielleicht sich auch bei der Finanzierung nicht so sehr Gedanken machen sollen, einfach zu gründen. Aber was würdest du von den Skills, die jemand mitbringen soll, soll man irgendwie ausdauernd sein, soll man ein harter Hund sein, was würdest du noch sagen, okay, waren vielleicht rückblickend auf deine Karriere, die ja doch sehr steil war in den letzten Jahren, von einem Startup über die Ausbildungen, die du gemacht hast, du warst viel in Amerika, hast erzählt, was sind denn so Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die man mitbringen wird?
Ja, auf der einen Seite sicher ausdauernd, wie du sagst, also man muss schon eine gewisse Leidenschaft für das Thema mitbringen, dass man sich ja wirklich nicht von 8 bis 5 ins Büro setzen will, sondern halt vielleicht einmal am Wochenende oder am Abend einfach brennt für das Thema. Das ist sicher ganz wichtig und man sollte ja keine Angst vorm Scheitern haben. Also ich glaube, das gehört einfach dazu und gerade aus den Fehlern und die Fehlgriffe lernt man einfach so unglaublich viel. Und weiß dann einfach, wie man es das nächste Mal besser machen kann. Und das ist ja vielleicht was eben Amerika in die Themen besser macht, als wir uns in Europa. Bei uns ist halt Scheitern ein bisschen verböhnt und wenn man mal quasi einen Konkurs gehabt hat, dann braucht man sowieso nichts mehr machen. Und das ist aber eigentlich gerade der Schlüssel zum Erfolg. Also jeder, was einmal gescheitert ist, weiß halt einfach dann, was er als nächstes Mal besser machen muss. Und das musst du am eigenen Leib erfahren, damit du eben dann deine richtigen Schlüsse draus ziehst. Nicht, weil in Büchern kann man viel lesen, aber das Leben basiert halt nicht in Büchern.
Das ist halt so. Das Leben passiert nicht in Büchern. Ich glaube, das nehmen wir als Schlussstatement. Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Michael Engel war heute bei uns zu Gast beim Junge Wirtschaft Podcast von der Firma Has2Be. Michael, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Let's Talk Leadership, der Podcast der Jungen Wirtschaft Salzburg.